die Heilige Schrift als Blindenschrift Gottes für uns. Darum möchte ich heute Morgen mit euch nachdenken und vertiefen und das anhand dieser Jesus-Begebenheit aus dem Johannesevangelium Kapitel 20. Da sagte er zu Thomas, lege deine Finger hierher und schau meine Hände an und streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Selig, die nicht mehr sehen und glauben. Liebe Gemeinde, das ist ja unsere Situation. Wir brauchen Jesus Berührungen, wir brauchen Gottes Berührungen, aber wir haben sie nicht mehr so, wie ein Thomas damals Jesus berühren konnte. Aber dennoch sind wir nicht ohne Berührungen und bleiben nicht ohne Berührungen, denn Jesus hat genau diesen Satz gesagt, selig sind die, die nicht mehr sehen und glauben. Wir können die Gottesberührung auf eine andere Weise erfahren, so wie Blinde eben, die nicht mehr sehen, über diese Schrift gehen können und doch Erfahrungen machen. Die Heilige Schrift als Blindenschrift Gottes für uns, damit wir glauben. Darüber möchte ich mit euch reden. Vor allen Dingen, dass ihr auch Menschen begleiten könnt, die fragen, ja, wo begegne ich denn Gott heute noch? Wo begegne ich Gott? Und wir können sagen, da, in der Heiligen Schrift. Wir wollen nachdenken, wie. Der Blinde muss tasten. Wir müssen tasten. Wir müssen uns in die Heilige Schrift hineintasten. Und wir müssen es einüben, die Blindenschrift Gottes für uns zu lesen, für uns Blinde. Wir wollen uns hineintasten und einüben für und mit Neuankömmlingen im Glauben, so nenne ich das mal, Neuankömmlinge im Glauben. Und wir üben es mit ihnen ein, denn wir brauchen das Einüben auch fortwährend. Und später dann auf dem Weg kann man dann auch Gewissheiten formulieren. Aber wichtig ist, dass wir uns hineintasten in solche Begebenheiten, die wir eben zum Beispiel hörten. Von der Frau, die Jesus begegnet, von den Jüngern, wo es dann heißt, als er da nicht mehr zu sehen war, da brannte in ihrem Herzen etwas, da war etwas, sie waren berührt und konnten davon leben. Und später dann kann man auch miteinander, wenn man im Gespräch über den Glauben ist, Gewissheiten formulieren, auch feste Sätze, vielleicht auch Sätze, die man mit richtig und falsch beschreiben könnte und sagen, so ist das, das sind unsere Grundlagen, das hat Paulus dann später gemacht, er hat feste Sätze, ja, zum Beispiel Jesus auferstanden. Hat er gesagt, das ist ein fester Satz. Da können wir nicht hinter zurück. Und er hat dann beschrieben, was das bedeutet und warum das ein fester Satz ist, den man als Christ nicht mehr in Frage stellt, weil es eine Grundlage ist. Aber bevor wir solche dogmatischen, festen Sätze mit Menschen austauschen, lade ich euch ein, dass ihr sie einladet, Jesus-Begegnung zu lesen. Zum Beispiel solche Geschichten, wie wir sie eben gehört haben. Dass wir uns zusammen mit Menschen auf Zusammenhänge in der Bibel einlassen. Auf solche Geschichten einlassen, uns hineintasten, dass wir lesen, dass wir zuhören, was ist da passiert, dass wir Fragen stellen und dass wir entdecken. Neuentdeckungen machen. So übrigens reden wir miteinander im Bibelgespräch. Lesen, hinhören, fragen, entdecken. Und ich empfehle immer wieder, wenn man einsteigt, die Blindenschrift Gottes, die Bibel zu lesen, einzusteigen bei Jesus-Geschichten und da im Markus-Evangelium. Wer anfangen will, wieder Bibel zu lesen, um dort Gott zu begegnen in diesem Jesus, greife zum Markus-Evangelium. Ich lese dort bei Markus in der Bibel, um Jesus zu begegnen, weil ich da in der Begegnung mit Jesus, so wie es mir geschildert wird und so wie ich in diese Schilderung hineinfinden kann und mich hineintasten kann mit meiner ganzen Existenz, da bekomme ich eine innere Anschauung von diesem Jesus und ich bekomme eine innere Anschauung von Gott, der in diesem Jesus zu finden ist. Mit ihm und über ihm bekomme ich eine Ahnung und einen tiefen Eindruck von Gott, indem ich mich diesen Geschichten ausliefere. Und zwar so ausliefere, dass er meine Lebensmitte, meine Lebensader berührt. Das ist der Weg, den ich mit euch teilen möchte. den ich empfehlen möchte für andere. Ja, in vielen unserer Gesprächen mit Menschen über den Glauben geht der Weg erst einmal über den Verstand. Ja, das ist auch gut, wenn wir Urteile oder Vorurteile ausräumen können. Wenn wir neue Denkansätze den Menschen geben können, damit der Weg frei wird erst einmal, dass Blockaden weggeräumt werden. Ja, eine Blockade, dass zum Beispiel die Bibel gegen Naturwissenschaft sei und ähnliches. Ja, ihr kennt die Einwände, die man so mit dem Verstand hat. Und dann ist es wichtig, dass wir das beiseite räumen, auch mit Argumenten. Aber es geht nicht um die Argumente. Wir werden sozusagen nicht zur Anschauung Gottes kommen über den Verstand, sondern der Verstand räumt erst einmal beiseite, damit der Weg frei ist zu den inneren Bedürfnissen. Zu dem, was uns wirklich berührt. Der Verstand ist wichtig, aber in der Regel berührt er uns nicht im Innersten. Oft ist der Verstand sozusagen nachträglich nur bei vielen Entscheidungen, wenn ihr das mal überprüft bei euch, ne, ist der Verstand nur nachträglich, der begründet nur, warum das jetzt richtig ist, dass ihr euch für dies und jenes entschieden habt. Der kommt aber immer als Zweites. Das hat man auch unter Tests gemacht und so herausgefunden. Und von daher sage ich, lasst uns erstmal, Argumente sind wichtig, aber das eigentliche ist, dass der Weg frei wird für diese blinden Schrift Gottes für uns. Und da sind die Gleichnisse Jesu für mich besondere Öffner, weil Gleichnisse Jesu uns aus der Reserve locken können, wenn wir uns auf diese Gleichnisse einlassen. Diese Gleichnisse gehen auch über den Verstand, über das wache Hinschauen, aber sie berühren. Und so hat Jesus erzählt, dass wir in diesen Erzählungen mit unserer Emotionalität auch drin sein können. Sie haben auch zum Teil eine Provokation. Sie rufen was hervor, sie locken den Menschen hervor, dass er sich aufregt. Man erregt sich, denkt an dieses Gleichnis von dem untreuen Verwalter. Ja, die würden heute alle, die Middeldorfs und wie sie alle heißen, die würden alle wegen Untreue heute einen großen Prozess bekommen. Und Jesus erzählt von so einem und er sagt, nehmt euch ein Beispiel da dran. Ah, das geht, also wenn du dich darauf einlässt, naja, meine Güte, viel geschrieben in der Bibel, aber wenn du dich darauf einlässt, dass Jesus das erzählt, oh, da kannst du schon mal in Wallung kommen, da kannst du dich erregen. Und das möchte er. Er will uns innerlich bewegen, damit er Zugang zu unserem Innersten bekommt. Ich empfehle euch, Jesus-Geschichten zu lesen, mit denen ihr redet über den Glauben. Weil diese Geschichten vollgesogen sind mit Heiligem Geist. Jesus hat das mal im Johannesevangelium gesagt, der Geist wird es aus dem Meinem nehmen. Also der Geist wird mit den Menschen, die nach mir fragen, mich in diese Begebenheiten hineinführen. Ne? Na, man kann ja sagen, die Heilige Schrift ja, ist manchmal so trocken, ne? wie so ein Schwamm, der ist richtig trocken. Ne? Aber wenn der sich vollsaugt dann wird es weich. Und bitte nehmt das doch als Gleichnis. Die trockene Heilige Schrift, wenn sie sich vollsaugt mit Heiligem Geist, wie Jesus das beschrieben hat, dann wird's Leben, dann wird's weich, dann wird's eingängig. Man braucht solche Bilder, um sich das nochmal deutlich zu machen. Die Heilige Schrift vollgesogen mit Heiligem Geist, der Beziehungsstifter sein will. Der Heilige Geist ist Beziehungsstifter zwischen uns und Gott. Und wenn diese Geschichten sich vollgesogen haben mit diesem Geist, dann kann ich damit rechnen, dass dort Begegnung geschieht mit Christus. Denkt an das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Von den beiden Söhnen und dem barmherzigen Vater. Es geht um diesen Vater. Der Vater, der sich öffnet, der nicht diskutiert, was da los war in der Vergangenheit. Auch die Selbstbezichtigung dieses Sohnes, der zurückkommt, spielt bei dem Vater überhaupt gar kein Thema, ist bei dem gar kein Thema. Bei dem Sohn, bei dem anderen, der weiß dann Bescheid, ja. Aber beim Vater nicht. Das ist ein Kontrastprogramm. Wenn du zu Gott kommst, in diesem Jesus, dann ist deine Vergangenheit nicht das Entscheidende, sondern die Gegenwart und seine offenen Arme. Rembrandt hat ein wunderschönes Bild gemalt von diesem Gleichnis, als der Sohn zurückkommt und der Vater ihn aufnimmt. Das ist wunderschön. Aber es ist das Zweite, der zweite Schritt. Der erste Schritt ist, dass der Vater dem Sohn entgegenläuft. Wie gut, dass du da bist. Und wenn du dich in dieses Gleichnis für dich selbst oder für einen anderen, wenn du ihn hineinlockst, versuch dich mal in dieser Situation zu begeben und versuche zu erleben, was das bedeutet, dass du zurückkommst. Du bist in Gedanken beschäftigt mit dieser Vergangenheit, die dich kaputt gemacht hat. Und die Erinnerung an deine Vergangenheit macht dich kaputt. Und so wie du mit dir umgehst, macht dich kaputt. Und du kommst und du siehst, wie dieser Vater, den du sehnsüchtig eigentlich erwartest, aber du hast ihn dir selber verboten, diesen Vater. Nein, der ist nicht mehr für dich da. Du selber hast ihn dir verboten. Und dann kommt der Vater und sagt, hier verbietest keiner was, sondern ich komme und nehme dich in die Arme. Der kommt und läuft. Und das Bild müsste eigentlich umgemalt werden, wenn es das erste Bild sein sollte, der Vater fällt ihm um den Hals. Und dann dieses Bild, will ich gerne auch dazu nehmen. Aber bitte, versucht in diese Gleichnisse hineinzukommen. Versucht euch hineinzutasten. Versucht euren Platz dort zu finden. Und wenn ihr mit Menschen redet über die Heilige Schrift, kann man über vieles reden. Aber dann sagt, wollt ihr das? Wollt ihr diese Geschichten miterleben? Und wollt ihr mitten in diesen Geschichten erleben, wie sich Gott euch zeigt, in diesem Jesus? Oder nehmt die Geschichte von den Arbeitern in Weinberg. Ne? Jedem Gewerkschafter würde aggressiv werden. Ne? Erinnert euch, da dürfen Menschen in einem Weinberg arbeiten und die einen arbeiten den ganzen Tag und die anderen nur eine Stunde, aber haben alle Arbeit bekommen und können so ihre Familien für einen Tag ernähren. Und am Ende wird so ausgezahlt, dass die, die lange gearbeitet haben, mitbekommen, wie die, die nur eine Stunde mitbekommen haben, das gleiche Geld kriegen. Aber hallo, da ist aber Aufregung. Das darfst du heute bei Verdi nicht machen. Aber Jesus will diese Aufregung, weil er öffnen will für eine ganz andere Schau auf den Menschen, nämlich dass alle für den Tag das Existenzminimum bekommen. Und du auch. Und dass du einstimmst in diese Barmherzigkeit des göttlichen Vaters und darin erlebst, wie barmherzig er ist, wie milde, wie großzügig auch dir gegenüber. Gleichnisse, Jesu hatte ich gesagt, da hineinzufinden und Begegnung zu finden. Auch die Wunder Jesu übrigens wären auch solche Begegnungsmöglichkeit. Das größte Wunder, das Menschen erlebt haben, dass Jesus mitten im Elend, dass er mitten ins Elend hineingeht und Gott da zeigt. Das ist das eigentliche Wunder in allen Wundern. Dass er Gott mit hineinnimmt in die elendigste Situation, wo die Menschen damals und auch heute denken, hier kann kein Gott mehr sein. Und er nimmt ihn mit und zeigt, er ist mittendrin. Und darum fragt er bei 10 Blinden, die geheilt werden und einer kommt nur zurück, da fragt er, warum, wo sind die anderen? Und er fragt nicht vorwurfsvoll. Da geht es auch nicht um Dankbarkeit, das ist auch eine wichtige Sache. Aber es geht um die Frage, haben die anderen Gott entdecken können in ihrem Elend oder nicht. Einer ist zurückgekommen und der lobt Gott. Das heißt, der hat in seinem Elend entdeckt, Gott ist mittendrin. Das ist das größte Wunder in den Wundern. Die Frage also da, was hast du im Wunder entdeckt? Eine neue, überraschende Heilmethode? Oder hast du Gott selbst entdeckt, der sich als Vater Jesu dir zeigt, ganz in deiner Nähe, ganz in deiner Situation? Das ist so manchmal, wenn plötzlich ein Licht von hinten auf dich scheint und du siehst den Schatten, aber du siehst nicht nur den Schatten, im Licht siehst du plötzlich einen anderen Schatten neben dir. Hast du gar nicht mitbekommen. Aber durch das Licht, was von hinten scheint, erlebst du, da ist noch ein anderer neben dir. Und das ist das Wunder. Wenn du in Situationen deines Lebens plötzlich dieses innere Licht erlebst und du siehst ihn neben dir. Und es hat dir ein Bibelwort eröffnet. Was ist das für eine Gotteserfahrung? Gotteserfahrung, die an die Wurzel unseres Menschseins geht. Es braucht sicherlich Energie und Zeit, sich damit zurechtzufinden und da hineinzufinden. Es ist ein Einüben. Ja, wir erleben das Leben auch wie eine Zerreißprobe, aber hier in meinem elenden Zustand, Gott mittendrin. Nicht als die Lösung, in dem Sinne, alles wird gleich gut, aber er ist neben mir. Und das ist interessant und ich beobachte es immer wieder. Letztens gab es einen, einen Marsch der jungen Invaliden. Also eine junge Frau war dabei, die mit dem Hubschrauber abgestürzt ist in Afghanistan. Und die war sehr bewegt, dass sich eine Autorität insofern Prinz Harry mit auf den Weg machte. Dass also eine Autorität mit ihnen unterwegs war, die auf sich aufmerksam machen wollten, die so schwerst getroffen wurden, auch gesundheitlich geschädigt. Erschüttert und beseligt davon, dass ein anderer sich kümmert, ein größerer darum kümmert. Und so ist Gott. Und ihn neben sich zu entdecken, mit Hilfe dieser Geschichte, der Geschichten der Bibel, die sich vollgesogen haben mit Heiligem Geist. Zum Schluss noch eine Begebenheit, wo ich sozusagen auf die Geschichte von der Frau, die Jesus so innig zugewandt war, wir haben sie gerade gehört, ein bisschen ins Heute bringen möchte. Ich möchte euch erzählen von einer jungen YouTuberin. Also YouTube, da kann man im Internet Videos sich anschauen und viele junge Leute drehen Videos von sich selber und empfehlen Kleidung und was weiß ich. Und sie war sie hat mit 16 angefangen und hat Kleidung präsentiert und in den Modelposen, wie man Kleidung präsentiert, wie schön bin ich. Und sie macht das, weil sie viele Likes haben will. Also sie sammeln dann, mag ich, ne? Das sind so, ich weiß nicht, das sind glaube ich so Smileys oder ähnlich, oder so Likes heißen die. Ich mag das, ich mag dich. Und sie hat, wer weiß, wie viele ich mag dich gesammelt. Und sie hat gesagt, ich brauche das, deswegen habe ich das gemacht. Und vor kurzem, es ging durch die Presse, deswegen habe ich es erfahren, hat diese Frau eine Beichte abgelegt. Die junge Frau, ich glaube jetzt ist sie 19, und dann eine ergreifende Beichte abgelegt und sagt, ich habe das alles gemacht, das war alles nur fake, das war alles nur vorgetäuscht, meine Kleider, die wurden bezahlt. Ich habe das alles gemacht, weil ich Geld dafür bekam und ich habe es gemacht und habe mich plötzlich angewidert vor mir selber. Weil ich gemerkt habe, ich kann von den Likes, also von den anonymen Marken, ich mag dich, nicht leben. Denn ich weiß, diese Pose, die ich da gerade gezeigt habe, die habe ich 100-mal eingeübt und ich habe meine Schwester angeschrien, dass sie endlich ein vernünftiges Foto von mir macht, das wir dann raushauen können. Und vieles andere, aber vorgetragen, und das war bewegend, war wie eine große Beichte. Sie sagt, das war hohl, das war Sucht. Ich wurde nicht wegen meiner selbst geliebt. Das war die Botschaft. Das spürt sich so schmerzlich an. Ich weiß nicht, was die Wende in ihr bewegt hat. Ich habe fast den Eindruck, dass es eine Literatur war, auch aus dem esoterischen Bereich. Aber ich möchte mir vorstellen können, dieses junge Mädchen in diese Geschichte von der Sünderin hineinzuziehen. Und zu sagen, weißt du, deine Likes, die bekommst du bei Jesus. Und er würdigt dich, weil du selbst bist. Wenn ihr nochmal hört, den Zusammenhang von Vergebung und Liebe. Sie liebt viel. Ich stelle mir vor, wie diese junge Frau alles weglegt, was ihr vorher wichtig war, den anderen sozusagen zu präsentieren und zu Jesus kommt. Und er schaut sie an. Er sieht sie und sagt, du liebst viel. Du liebst viel. Du weißt, was Liebe ist. Denn du hast dieses tiefe Begehren danach. Jetzt nicht mehr nach den Likes, sondern zu spüren in der Begegnung mit mir, es reicht aus. Du bist angekommen. Das wär's. Da wäre sie ganz in dieser Geschichte. Und wir an anderen Stellen mit anderen Jesus-Geschichten aus. In uns ist etwas aufgebrochen, das uns tragen kann, wenn wir uns ihm zu. Die Geschichten Jesus-Begegnung sind uns da entscheidende Hilfe und nicht nur uns, sondern anderen auch. Amen.